HR Info. Netzwelt.
Stellen Sie sich mal vor, ein Fremder macht nur ein einziges Foto von Ihnen und der weiß sofort, wer Sie sind. Das klingt unheimlich und vielleicht auch ein bisschen unrealistisch, aber da muss ich Sie enttäuschen, denn das ist heute schon in den USA möglich. Und zwar für Kunden des amerikanischen Start-up-Unternehmens Clearview. Sie laden das Foto einer bestimmten Person über eine App an das Unternehmen hoch. Das gleicht das Bild mit einer riesigen Datenbank ab und spuckt weitere Fotos aus, auf denen diese Person zu sehen ist und zugleich auch noch die dazugehörigen Verlinkungen im Internet. Diese Gesichtserkennung macht es möglich, Menschen sehr leicht zu identifizieren. Kunden von Clearview sind vor allem amerikanische Strafverfolgungsbehörden, die sich damit erhoffen, Verbrechen schneller aufzuklären. Mit Clearview werden wir uns in dieser Sendung befassen. Mein Name ist Tobias Klein. Das New Yorker Startup-Unternehmen Clearview hat eine gigantische Datenbank mit menschlichen Gesichtern aufgebaut. Daten, die es von öffentlich zugänglichen sozialen Netzwerken heruntergeladen hat. Die Details dazu hat Claudia Sarre, die das umstrittene Unternehmen einmal vorstellt.
Mal eben ein Urlaubsfoto auf Facebook hochladen, ein berufliches Profil auf LinkedIn oder ein Schnappschuss von Freunden auf Instagram. In den USA ist der Umgang mit persönlichen Daten recht sorglos. Ein kleines Startup-Unternehmen namens Clearview AI machte sich diesen Umstand zu eigen und baute aus Milliarden Fotos aus dem Netz eine gigantische Gesichtsdatenbank auf, erzählt die Journalistin Kashmir Hill, die diese Geschichte für die New York Times aufgedeckt hat.
Clearview ist eine Firma, die das Internet abgesucht hat nach 3 Milliarden Fotos von öffentlichen Webseiten wie Facebook, Venmo, Instagram, aber auch Bewerbungsportalen. Diese riesige Datenbank kann man mit einer Gesichtserkennungs-App abscannen. Wenn man also ein Foto von einer Person hat, verlinkt diese App andere Fotos oder Webseiten.
Und dieser Datenabgleich scheint in den meisten Fällen gut zu funktionieren. Binnen Sekunden kann Clearview angeblich die Identität der entsprechenden Person feststellen. Hinter diesem Startup steckt laut Kashmir Hill ein junger Tech-Freak namens Juan Ton Tat, der seine Firma mit ein paar reichen Investoren in New York aufgezogen hat. Öffentlich auftreten will er nicht. Kein Wunder, denn das Vorgehen verstößt eigentlich gegen die Nutzungsbedingungen von Facebook und Co. Die Fehlerquote sei hoch. Außerdem könne mit der Datenbank enormer Missbrauch betrieben werden, warnt Journalistin Kashmir Hill im New York Times Podcast.
Das haben die Leute lange befürchtet, weil alle immer so viele Fotos von sich selbst posten. Aber Unternehmen wie Google haben sich bislang zurückgehalten. Jetzt ist das Tabu gebrochen und Clearview AI hat im letzten Jahr mit über 600 Strafverfolgungsbehörden in den USA, Kanada und anderen Orten zusammengearbeitet.
Tatsächlich hätten laut New York Times Ermittler der Polizei berichtet, dass Verbrecher identifiziert und Diebstahl, Kreditkartenbetrug, Kindesmissbrauch und sogar Morde aufgeklärt werden konnten. Die Möglichkeiten von Clearview gehen offensichtlich weit über bislang bekannte Gesichtserkennungssoftware hinaus. Dabei ist das Verfahren an sich nicht neu. Das FBI und das US-Heimatschutzministerium scannen schon seit langem zum Beispiel die Führerschein-Online-Datenbank ab. Claire Garvey vom Zentrum für Privatsphäre und Technologie der Georgetown University hält Gesichtserkennung generell für besorgniserregend. Unter anderem, weil die technische Entwicklung schneller sei als die Gesetzgebung, sagte sie im vergangenen Jahr in der Fernsehsendung Matter of Fact.
One is that it gives law enforcement agencies a power that they've never had before.
Ein Problem ist, dass Gesichtserkennung der Polizei eine Macht gibt, die sie früher nie hatte. Gesichtserkennung ist ein biometrisches Verfahren wie Fingerabdrücke oder DNA. Polizisten können zum Beispiel bei Protestveranstaltungen nicht heimlich Fingerabdrücke nehmen, aber sie können Überwachungsvideos durch eine Gesichtserkennungssoftware laufen lassen und so Leute identifizieren.
Noch ist die App von Clearview normalen Usern nicht zugänglich. Doch schon jetzt hagelt es Proteste aus Politik und Öffentlichkeit. Anwälte von Twitter forderten Clearview auf, das Runterladen von Fotos sofort zu unterlassen und alte Daten zu löschen.
Das war ein Bericht von Claudia Sarre, die das umstrittene Unternehmen Clearview und dessen Geschäftsmodell vorgestellt hat. Ja, was macht das mit uns und welche gesellschaftlichen Auswirkungen sind mit dem Wirken von Clearview verbunden? Darüber habe ich mit Tobias Matzner gesprochen. Er ist an der Universität Paderborn Professor für Medien, Algorithmen und Gesellschaft. Ich habe ihn zunächst gefragt, ob er bei dem, was Clearview da macht, nicht genauso ein mulmiges Gefühl bekommt wie viele andere auch.
Ja, natürlich. Ich finde, Clearview ist die Antwort auf die Frage, die immer alle stellen, was soll denn passieren mit den ganzen Daten? Die ganzen Leute, die immer sagen, ich habe doch nichts zu verbergen oder das kann doch jeder sehen, wo ich im Urlaub war, merken jetzt vielleicht, es geht nicht um dieses eine Bild, das können vielleicht tatsächlich alle sehen, sondern es geht um diese Möglichkeiten, diese Daten ganz plötzlich, ganz einfach alle miteinander zu verknüpfen. Und dann entstehen ganz bedrohliche Situationen.
Bedrohliche Situationen sprechen Sie an. Was kann das sein? Was können da für bedrohliche Situationen entstehen?
Ja, das Problem ist so ein bisschen, dass wir jetzt merken, dass selbst da, wo wir eigentlich nicht privat sind, also wenn wir jetzt mal auf der Straße rumlaufen, dass es da doch sowas wie eine, man könnte sagen, Privatheit im Öffentlichen gibt. Wenn ich auf der Straße rumlaufe, kann mich jede Person sehen, die auch auf der Straße ist, aber eben nur die, die auch auf der Straße sind. Das heißt, Öffentlichkeit ist für uns, und das merken wir jetzt, auch dadurch definiert, dass sie irgendwie auch immer eine beschränkte Öffentlichkeit ist. Und jetzt plötzlich ist es quasi möglich, die Person, die da über die Straße läuft, sofort zu identifizieren, alles über sie zu wissen, nur indem ich mal eben ein Foto mache. Und das kann ja heute jeder. Ne? Jeder hat eine Kamera dabei. Das ist überhaupt kein Aufwand mehr.
Also das heißt, ich mache ein Foto von der Person, dann speise ich die in eine App ein und in dem Moment werden mir ganz, ganz viele Daten, die über dieses Foto im Internet verlinkt sind, ausgegeben und so habe ich im Grunde sofort ein Profil von demjenigen, der mir da gegenübersteht oder dem, den ich auf der Straße gesehen habe. Es gibt da halt viele, unglaublich viele denkbare Möglichkeiten, um das einfach auch auszunutzen oder um damit zu spielen.
Genau, das Bild ist das, was uns erlaubt, all die unterschiedlichen Informationen, die es über uns gibt, zu verbinden. Das Bild ist sozusagen das, wonach ich suche und überall, wo ein Bild von mir dabei ist, kann dann alles andere, was da auch noch dabei ist, gefunden werden. Und also, um uns klarzumachen, was das Problem ist, müssen wir einfach sehen, dass unsere Gesellschaft darauf basiert, dass wir an unterschiedlichen Orten unterschiedliche Menschen sein können. Und das hat nichts mit Lügen zu tun oder nichts damit zu tun, dass wir nicht authentisch wären, sondern das ist eine ganz grundlegende Organisationsstruktur unseres Lebens. Beruflich bin ich eine bestimmte Person, privat mit meiner Familie bin ich eine bestimmte Person, mit meinen Freunden bin ich eine bestimmte Person. Und es wäre ganz schlimm, wenn ich zum Beispiel alles, was ich privat bin, auch beruflich sein müsste. Wir haben aus guten Gründen Regeln entwickelt über lange Zeit hinweg in unserer Gesellschaft, die uns das erlauben zu trennen, die sogar von uns verlangen, dass wir das trennen. Das wäre peinlich, wenn ich am Beruf, im Beruf zu viel Privates erzählen würde oder wenn jedes Gespräch, das ich mit Freunden in der Kneipe führe, dann irgendwie jetzt zum Beispiel hier im Radio auftauchen würde und all diese Dinge. Und das ist genau diese Trennung der unterschiedlichen Bereiche des Lebens ist jetzt bedroht durch so eine Technik, die alle ganz schnell miteinander verbinden kann.
Also das heißt, Sie meinen damit wahrscheinlich auch, dass ich ja im Grunde eine Anhäufung von Daten habe, die ich über ein einziges Merkmal, nämlich ich sage jetzt mal über mein Gesicht beispielsweise, über biometrische Daten, diesen Zugang bekomme und dann ja im Grunde auch die ganzen Daten, die ich vielleicht vorher schon mal eingespeist habe, die andere Leute eingespeist haben, nämlich in das Internet, wo ich mich vielleicht ja auch googeln kann, sage ich mal, oder über eine Suchmaschine über meinen Namen suchen kann. Und jetzt habe ich aber etwas, das ich nicht ändern kann. Meinen Namen könnte ich vielleicht noch ändern oder ich kann einen falschen Namen angeben und dann kann mich jemand erstmal nicht auffinden. Aber wenn ich jetzt beispielsweise mein Gesicht oder die biometrischen Daten gar nicht ändern kann, dann ist das ja, ich sag mal so, etwas, was feststeht, worüber ich immer dann gefunden werden kann, vorausgesetzt natürlich auch, es gibt Daten über mich in dieser großen Datenbank.
Genau, das ist der nächste Faktor, es ist eben das Gesicht. Es ist nichts, was man unter Kontrolle hat. Da sein Gesicht kann man nicht ändern, das haben Sie ganz, ganz präzise schon gesagt. Und Daten über uns gibt es alle und das ist das nächste Problem. Die müssen ja nicht stimmen. Es gibt, das wissen Sie alle, im Internet steht viel Unglaubwürdiges, da steht Blödsinn, da stehen Gerüchte, da stehen Behauptungen. Aber identifiziert werden diese Daten nur über das Gesicht. Also so eine App kontrolliert nicht, greift sie auf eine zuverlässige Seite zu oder auf eine unzuverlässige? Ist das Social Media oder sind das irgendwelche Datenbanken, wo vielleicht eine Qualitätskontrolle stattfindet? Nein, sie verbindet einfach alles, wo dieses Gesicht auftaucht, ohne jegliche Hinsicht über die Qualität der Daten. Das heißt, das Problem ist nicht nur, dass Informationen über uns gefunden werden können. Das ist ein Problem. Ein anderes Problem ist aber auch, dass ganz viele Dinge über uns gefunden werden können, die vielleicht gar nicht stimmen, die wir aber auch auf keinen Fall irgendwie verbreitet wissen wollen.
Das heißt, das ist erstmal, wenn ich das so richtig verstehe, eine Art von, ja, letztlich Kontrollverlust, der wir da unterliegen, oder?
Genau, genau das ist es.
Wie kann man, wenn man jetzt mal in die Zukunft blickt, was schweben Ihnen da für Szenarien vor? Also wir haben es da schon so ein bisschen angerissen. Also ich bin auf einmal auf der Straße identifizierbar. Sie haben gesagt, es verschwinden letztlich Privatheiten, würde ich es jetzt mal nennen. Also es verschwimmen meine bestimmten Rollen, die ich in der Gesellschaft habe. Was für, ja, Szenarien sind da aus Ihrer Sicht denkbar? Also wo liegen die Gefahren aus Ihrer Sicht da vielleicht auch?
Na, es gibt natürlich verschiedene Einsatzmöglichkeiten dieser Technik. Ne? Wir können uns vorstellen, dass es eine überbordende Nutzung dieser Technik gibt im Bereich der Strafverfolgung, aber auch der Kriminalitätsprävention. Natürlich werden alle möglichen Menschen, die irgendwas über uns wissen wollen, das sind zukünftige Arbeitgeberinnen oder Arbeitgeber, Versicherungen, Banken etc. Interesse daran haben, so viel wie möglich über uns zu erfahren. Aber auch ganz grundlegend gesellschaftlich ist es eben so, dass wir immer mehr auf eine Zukunft zusteuern, in der jedes kleine Detail meines Lebens, das irgendwo mal passiert ist oder das irgendwo mal mehr oder weniger überlegt stattgefunden hat, plötzlich wo ganz anders wieder auftaucht oder Probleme verursacht. Wir steuern also so ein bisschen auf eine Gesellschaft zu, in der es nicht mehr möglich ist, Fehler zu machen, weil alles, was wir tun, uns quasi ganz leicht digital verfolgen kann, weil das ganz leicht wiedergefunden werden kann.
Wenn wir keine Fehler mehr machen können, beziehungsweise uns das, was wir in der Vergangenheit getan haben, in Zukunft auf die Füße fallen könnte, verändern wir dann unser Verhalten möglicherweise auch?
Sicher, aber das tun wir schon die ganze Zeit. Also das ist ja nur ein Teil in der Entwicklung, die auch nicht nur als auf digitale Technik zurückzuführen ist, sondern zum Beispiel auch darauf, dass quer durch alle gesellschaftlichen Schichten, aber natürlich in den einkommensschwächeren Schichten noch mehr Menschen Druck spüren, Berufe sind nicht mehr sicher, Zukünfte sind nicht mehr sicher. Man muss immer dynamisch bleiben, man muss sich immer anpassen können. Das sind so die gesellschaftlichen Anforderungen, die an uns gestellt werden. Und wenn hier jetzt noch dazu kommt, dass das quasi die Instanzen, die das dann mehr oder weniger stark überwachen, immer noch mehr umfassenden Zugriff auf uns und unser Leben haben, dann führt das natürlich dazu, dass Menschen sich anders verhalten, anders arbeiten und auch ganz gezielt dann zum Beispiel versuchen, sich in irgendeiner Form darzustellen, zu inszenieren. Aber es ist schwer, muss man dazu sagen, solche allgemeingültigen Aussagen zu machen, ne? Weil wir, dieses Wir, dass das sein Verhalten ändern soll zum Beispiel, das gibt es ja nicht. Ne? Jeder Mensch ist individuell, jeder Mensch ist unterschiedlich und es ist auch immer wichtig zu sehen, dass gerade solche Technologien in der Breite der Gesellschaft ganz unterschiedlich wirken. Es wird sicher viele Menschen geben, die auch in der Gesellschaft, in der so eine Technik verfügbar ist, prima leben können, weil sie ungefähr dem entsprechen, was der gesellschaftlichen Norm entspricht oder der gesellschaftlichen Erwartung entspricht. Aber viele andere, die das nicht tun können oder tun wollen, werden dann noch viel leichter Probleme kriegen, als sie das ohnehin schon.
Sie haben die Strafverfolgung angesprochen. Da könnte man jetzt auch erstmal sagen, naja, das hat doch wahrscheinlich große Vorteile. Also es können mit dieser Technik wahrscheinlich Verbrechen besser aufgeklärt werden. Für die Polizei oder für die Strafverfolgungsbehörden wäre das doch eigentlich ein perfektes Instrument. Also ich habe einen mutmaßlichen Täter, der vielleicht von einer Überwachungskamera aufgenommen wurde. Jetzt speise ich dieses Foto, was da aufgenommen wurde, in eine große Datenbank ein und zack, habe ich einen Namen, habe ich eine Adresse. Das klingt doch jetzt erstmal wunderbar, oder nicht?
Vielleicht schon, aber es ist ja nicht so, dass Strafverfolgungsbehörden mit einem berechtigten Interesse nicht an private Daten rankämen. Die können das ja. Dafür gibt es aber Mechanismen und die sind aus gutem Grund mit Kontrollen versehen. Also wenn tatsächlich solche Daten nötig sind, um Verbrechen aufzuklären, dann gibt es Möglichkeiten, sich mit richterlichem Beschluss all diese Daten auch zu verschaffen. Wichtig ist aber nur, dass diese Grenzen, die hier installiert sind, aus demokratischen und rechtsstaatlichen Gründen nicht eingerissen werden und insbesondere nicht in die Entscheidung einer privaten Firma verlagert werden. Weil Clearview ist ja ein privates Angebot und keiner weiß genau, was mit den Daten, die da hochgeladen werden, passiert. Und das ist doppelt problematisch, wenn Polizeien oder andere staatliche Einrichtungen hier Daten hochladen, von Menschen unter Verdacht zum Beispiel. Da wird ja die Information, diese Person ist verdächtigt, weitergegeben an irgendeine private Firma. Und das ist natürlich eine Information, die insbesondere, wenn sie sich falsch herausstellt, also ein Verdacht, mit einem extremen gesellschaftlichen Stigma belastet ist und mit der man sehr, sehr vorsichtig umgehen muss.
Ich finde, Sie haben eingangs was ganz Gutes gesagt, was sehr wichtig ist, und zwar, dass uns jetzt eigentlich doch bewusst werden sollte, was wir da eigentlich machen. Wir laden wahnsinnig viele Fotos hoch, oft denken wir gar nicht großartig drüber nach. Meistens sind die eben auch frei zugänglich bei Facebook, also jeder kann das einsehen. Bei Twitter laden wir Sachen hoch, laden wir Bilder hoch. Ist das jetzt vielleicht der Zeitpunkt, gerade mit Clearview einfach mal dieses Bewusstsein auch zu schaffen, weil ich habe immer das Gefühl, dass bei vielen Menschen dieses Bewusstsein gar nicht da ist, dass das, was die am Anfang gesagt haben, dass ganz oft diese Grundstimmung herrscht, naja, was soll mir da schon passieren? Ich gebe da Daten hin, aber damit kann doch keiner was anfangen. Aber jetzt sehen wir ja, dass wenn man diese Daten anhäuft und hinterlegt und auf einmal gibt es einen Faktor, in diesem Falle ja das Gesicht, was diese Daten verknüpfen kann, dann sind wir auf einmal in einer Situation, wo Daten da sind, die wir ja selbst jahrelang eingespeist haben, wo wir jetzt doch eigentlich zu dem Bewusstsein kommen müssten, hey, da muss ich jetzt doch eigentlich mal drüber nachdenken. Glauben Sie, dass das das auslösen kann, also dass wir uns da ändern, unser Verhalten ändern, oder ist das vielleicht auch gar nicht der Punkt? Also kann ja auch sein, dass Sie sagen, nee, wir müssen das weiter dürfen und tun können, aber es muss sich vielleicht an der gesetzlichen Grundlage etwas ändern oder wir müssen wieder vermehrt das Recht an unseren Daten zurückbekommen und bestimmen können müssen, was mit unseren Daten eigentlich passiert.
Also das sind zwei Fragen. Das eine ist überhaupt erstmal das Bewusstsein und die andere Frage ist dann, was folgt daraus? Und mit dem Bewusstsein glaube ich schon, dass das so ein Punkt ist, der wichtig ist, weil wir neigen immer noch dazu zu denken, ich gebe eine Information preis, irgendwas, ich war da im Urlaub. Und dann überlege ich mir, was könnte denn jemand mit dieser Information machen? Und dann komme ich drauf, ja, nicht so viel, außer mir vielleicht nochmal eine Urlaubsreise anbieten dahin oder in ein ähnliches Gebiet oder so. Also das ist so eine Information über mich und was kann die? Und Clearview macht ganz deutlich, dass das nicht das Problem ist, sondern das Problem ist viele Informationen und die Möglichkeit, sie effizient zu verknüpfen. Und im Anschluss daran, das macht jetzt Clearview nicht so sehr, aber das wird natürlich auch ausprobiert, ist natürlich auch noch die ganze Technologie der Mustererkennung, die dann versucht, aus diesen enormen Sammlungen von Daten Muster rauszufinden, Aussagen rauszufinden. Und da geht es dann plötzlich um Ähnlichkeiten. Das heißt, das geht noch einen Schritt weiter. Da geht das dann so, man findet ein Muster und klassifiziert mich da nicht aufgrund meiner Daten, sondern aufgrund dieses Musters. Das heißt, solche Systeme können auch dann Aussagen über mich machen, wenn sie fast nichts über mich wissen, sondern nur, wenn sie genügend wissen über Personen, die irgendwie so ähnlich sind, wie ich bin. Also das ist das, was wir besser verstehen müssen, dass in Zeiten, wo alle oder fast alle Informationstechnologien miteinander vernetzt sind, eine einzelne Information nicht mehr als einzelne Information relevant ist, sondern als Beitrag zu einer großen Menge von Informationen, die sehr effizient auf Muster, auf Ähnlichkeiten, auf Verbindungen und so weiter durchsucht werden können. Und die zweite Frage ist die, was folgt daraus? Und da finde ich schon, dass momentan einige Leute sich überlegen müssen, was sie posten und was nicht, weil eben Probleme entstehen können. Den richtigen Ansatz sehe ich aber woanders, weil wir leben nun mal mit diesen Technologien und die haben ja auch ganz, ganz viele Vorteile, na, sonst würden wir sie nicht nutzen. Mhm. Und ich finde, wir müssen diese Technologien nutzen können und nutzen dürfen, ohne dass diese enormen Gefahren für unser Sozialleben oder unser Privatleben dabei entstehen. Und das kann man ganz klar erreichen durch Regulierung. Das kann man auch erreichen durch andere Formen der Technik. Also man muss nicht jedes Datum, das ich verarbeite, sofort speichern und in eine Datenbank legen. Manchmal kann ich das auch nur verarbeiten und weglegen. Ich kann also mit Privacy by Design, privatheitsschonend gebauter Technik, ganz viel machen. Und ich kann natürlich regulieren, was mit den Daten gemacht werden kann und was nicht. Und man muss natürlich auch überlegen, ob wir in Zukunft immer noch eine IT-Branche haben wollen, die dominiert ist von 3-4 großen Playern, die eigentlich unendliche, fast schon überschaubare Datenmengen ansammeln, oder ob man auch da andere Arten und Weisen des Umgangs findet.
Das sagt Tobias Matzner von der Universität Paderborn. Er ist Professor für Medien, Algorithmen und Gesellschaft.
HR Info, Netzwelt.
Wir sprechen heute über Clearview, ein amerikanisches Startup-Unternehmen, das 3 Milliarden frei zugängliche Fotos, überwiegend aus sozialen Netzwerken, abgegriffen und in einer riesigen Datenbank zusammengeführt hat. Die Kunden von Clearview können mittels einer App einfach das Foto eines Menschen hochladen. Das System gleicht dieses dann mit Hilfe einer Gesichtserkennung mit der Datenbank ab und spuckt detaillierte Informationen über die gesuchte Person aus. Darüber habe ich mit Thomas Schneider von der TU Darmstadt gesprochen. Er ist Informatikprofessor und forscht im Bereich Kryptographie, also der Verschlüsselung von Daten. Herr Schneider, Sie beschäftigen sich mit dem Thema Privatheit und Datenschutz. Jetzt sind die Daten, die Clearview nutzt, offenbar alle öffentlich zugänglich. Also die Datenbank des Unternehmens besteht aus Daten, aus Bildern, aus Fotos, an die auch andere theoretisch kommen könnten. Und zwar, wenn Sie soziale Netzwerke wie Facebook durchforsten oder Instagram. Ja, aber aus Ihrer Sicht, da gibt es ja ein ganz anderes Datenschutzproblem. Wo liegt das?
Bei den Daten sind wir uns alle ja bewusst, dass Daten, die wir im Netz teilen, letztendlich abgegriffen und verwendet werden können. Und deshalb ist die Datenbank, die Clearview gesammelt hat, eher das kleinere Problem. Das große Problem sind jetzt aber die Anfragen. Also wie können wir Anfragen auf diese Datenbank stellen? Und dazu gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Entweder wir schicken die Datenbank an denjenigen oder diejenige, die die Anfragen stellen möchte. Das ist technisch schwierig, weil es um sehr große Datenbanken geht, oder die Alternative ist, und das vermute ich, dass Clearview das auch machen wird, wir schicken die Anfrage an Serverinfrastrukturen von Clearview, um diese Anfragen zu verarbeiten. Und das hat massive Privacy-Auswirkungen, weil Clearview damit sieht, wer zu welchem Zeitpunkt nach was am Suchen ist.
Warum ist das genau ein Problem?
Das Problem ist, dass diese Anfragen beispielsweise Suche nach verdächtigen Kriminellen sein könnten. Wenn jetzt beispielsweise eine Strafverfolgungsbehörde nach einem Kriminellen sucht, würde in diesem Fall Clearview sehen, Strafverfolgungsbehörde XY aus Land Z sucht nach diesem spezifischen Kriminellen und können diese Daten theoretisch abgreifen, und es ist unklar, was mit diesen Anfragen passiert. Im schlimmsten Fall könnten die von externen Hackern abgegriffen werden oder auch von Insidern, die in dem Unternehmen arbeiten und einfach an diese Daten gelangen könnten. Und da Clearview ein privates Unternehmen ist, ist das nicht so reguliert, wie das beispielsweise Regierungsorganisationen gewesen wären. Insofern kann ich da nur sehr von abraten, solche Anfragen an private Unternehmen zu stellen.
Also das heißt ganz konkret, eine strafrechtliche Verfolgungsbehörde lädt ein Foto hoch und dieses Foto ist nicht irgendwie verschlüsselt, sondern ist klar einsehbar. Das heißt, Mitarbeiter des Unternehmens könnten theoretisch dieses Foto einfach einsehen.
Ganz genau. Also das Foto wird zwar auf dem Übertragungsweg verschlüsselt, das heißt, Angreifer auf dem Netz können dieses Foto nicht sehen, aber Mitarbeiter von Clearview oder Administratoren von Clearview können theoretisch dieses Foto im Klartext sehen und wissen, wer nach was am Suchen ist.
Jetzt kann man ja mal ein bisschen rumspinnen. Was könnten diese Mitarbeiter theoretisch? Man könnte jetzt auch sagen, naja gut, die können doch damit jetzt gar nichts anfangen. Aber was könnten die denn damit tun? Die können das, also meine Fantasie wäre jetzt beispielsweise einfach weitergeben oder möglicherweise jemanden warnen. Was für Ideen gibt es da noch? Also warum stellt das eine Gefahr dar, dass diese Daten quasi einsehbar sind?
Genau. Zum Beispiel Leute warnen, was zum Beispiel bei diesem Fall von Cambridge Analytica passiert ist, sie können die Daten auch einfach weiterverkaufen und das einfach an andere Unternehmen weitergeben und dieses Wissen monetarisieren, an andere Regierungsorganisationen weitergeben etc. Da kann man sich sehr viel vorstellen, was mit diesen Daten an Missbrauch betrieben werden könnte.
Jetzt haben wir ja einen Blick sozusagen nur von außen auf Clearview. Das Unternehmen gibt sich ja sehr, sehr verschlossen, also gibt eigentlich nichts nach außen preis. Was sind denn für Sie die Indizien, dass das Unternehmen Clearview ja tatsächlich diese Anfragen der Kunden unverschlüsselt bearbeitet?
Anhand von den öffentlich zugänglichen Informationen zur Clearview sieht man zum Beispiel, dass Clearview hat sogenannte Abuse Policies, wo sie eben versuchen, Missbrauch zu verhindern. Und dazu müssen sie letztendlich diese Anfragen sehen oder im Klartext verarbeiten, um Missbräuche zu verhindern. Das lässt sich algorithmisch nur sehr, sehr schwer, ohne die Daten zu sehen, machen. Und damit ist es sehr wahrscheinlich, dass Clearview diese Daten im Klartext zu bestimmten Zeitpunkten verarbeiten kann.
Sie sagen auf jeden Fall, das sollte Clearview auf keinen Fall tun, eben weil das Unternehmen auch angreifbar ist, auch beispielsweise, Sie haben schon gesagt, von außen, von Hackern. Jetzt mal bei diesen Daten, also wenn ich tatsächlich möglicherweise einsehen kann von außen durch einen Hack, durch einen Leak, wer welche Anfragen gestellt hat, wer welche Fotos hochgeladen hat, mit welchem Inhalt diese Anfrage auch gestaltet sein mag. Wenn diese Daten in die falschen Hände geraten, warum wäre das so fatal, was kann da passieren?
Man weiß, wer von wem zu welchem Zeitpunkt gesucht wird. Das können beispielsweise Verbrecher sein, die von bestimmten Regierungsorganisationen gesucht werden, ohne das groß weiterzugeben an Interpol oder sonstige globale Organisationen. Es kann um Industriespionage gehen, es kann um Bewegungsprofile gehen von Leuten, wer war wann wo. Man kann nicht absehen, was mit diesen Daten möglicherweise gemacht werden kann. Und das ist das Schwierige in der IT-Sicherheit, sich vorzustellen, was könnte passieren im schlimmsten Fall. Erstmal klingt das natürlich sehr verführend und verlockend, diesen Service in Anspruch zu nehmen. Da kann man wahrscheinlich viele Verbrechen mit aufdecken, aber was passiert im schlimmsten Fall, wenn diese Systeme mal versagen würden? Und das sollte sehr wohl überlegt sein, bevor man zu solchen Systemen greift und die auch wirklich verwendet.
Was wäre denn der gangbare Weg? Also man kann natürlich darüber streiten, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, was Clearview da macht. Fakt ist, es gibt dieses Unternehmen, es gibt auch diese Anfragen. Aber was kann das Unternehmen in Sachen Datensicherheit, vielleicht auch Verschlüsselungstechniken und so weiter bei den Anfragen, was kann das Unternehmen da besser machen?
Das Unternehmen kann einerseits zu technischen Methoden greifen, beispielsweise Hardware-Schutz, also Technologien wie beispielsweise Intel SGX, wo man Anfragen in einer sicheren Hardware-Umgebung verarbeiten kann. Man kann natürlich viele technische Maßnahmen ergreifen, aber auch das ist oft nur eine Frage der Zeit, bis solche Systeme gebrochen werden können. In der Kryptographie gibt es Ansätze beispielsweise zur privatsphäre-schützenden Gesichtserkennung, wo man mit Techniken der Kryptographie solche Anfragen so verschlüsseln kann, dass nicht mehr Clearview die Anfrage sehen würde. Da arbeiten wir hier auch in der TU Darmstadt auch aktiv in diesem Forschungsbereich. Das wird noch einige Jahre dauern, bis diese Systeme wirklich so weit sind, dass man das auf großen Datenmengen verwenden kann. Prinzipiell ist das möglich und für so 100.000 Gesichter beispielsweise kann man das schon mit vertretbaren Laufzeiten machen. Aber das ist noch ein relativ weiter Weg, um da wirklich beweisbare Sicherheit für diese Anfragen zu bekommen. Aber für kleinere Systeme könnte man sowas durchaus heute auch schon einsetzen.
Daraus schließe ich jetzt mal, dass das wahrscheinlich auch der Grund ist, warum Clearview sowas möglicherweise gar nicht machen kann, weil die Datenmenge einfach so wahnsinnig groß ist, die durchsucht werden muss und dann mit verschlüsselten Bildern da im Rahmen der Gesichtserkennung zu arbeiten, ist wahrscheinlich dann auch sehr, sehr zeitaufwendig. Das heißt, so schnell können diese Anfragen dann möglicherweise gar nicht ausgespuckt werden.
Genau, also es gibt noch ein großes Skalierbarkeitsproblem. Wie kann man das auf sehr, sehr großen Datenmengen machen? Oft sind die Zeit, könnte ich mir aber auch vorstellen, dass diese Anfragen gar nicht so zeitkritisch sind, sondern wenn das mal über Nacht läuft und man erst einen Tag später theoretisch die Antwort bekommt, könnte das für manche Anwendungen auch schon ausreichend sein, was vielleicht auch ein guter Schutz ist gegen zu viele Anfragen an dieses System. Weil wenn man einfach fleißig durchprobieren kann und tausende Anfragen pro Tag stellen kann, wird das System vielleicht zu sehr genutzt.
Das sagt Thomas Schneider. Er ist Informatikprofessor an der TU Darmstadt und forscht im Bereich Kryptographie, also der Verschlüsselung von Daten. Und er sagt, dass das amerikanische Unternehmen Clearview ein Datenschutzproblem hat, weil die Anfragen, die dort gestellt werden, dem Anschein nach unverschlüsselt ablaufen und wahrscheinlich für Mitarbeiter des Unternehmens einsehbar sind. Und das birgt hohe Risiken. Das war HR Info Netzwelt. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.